Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieverts. Normalerweise sitze ich hier mit meinem Mann, heute bin ich aber alleine, weil ich für euch heute ja eine besondere Folge habe, weil ich euch einen Mitschnitt mitgebracht habe aus einer Live-Session, die ich für unsere Kunden gegeben habe. Und ich finde sie so, so wertvoll, dass ich euch das auf keinen Fall vorenthalten möchte. Und zwar geht es nämlich darum, warum wir immer wieder in den Jojo-Effekt fallen, beziehungsweise warum unser Körper immer wieder Gewicht zurückfordert, warum das von unserer Natur, von unserer Biologie her total logisch ist und wie wichtig es ist, da den Stoffwechsel einmal ganzheitlich richtig zu verstehen, um das eben auflösen zu können. Und das wollen wir natürlich alle, keinen Jojo-Effekt. Und ich rede auch darüber, warum dieses typische Calorie-In-Calorie-Out-Prinzip, wie es oft quasi in der typischen Fitness-Influencer-Szene in Social Media oft vermittelt wird, gar nicht halten kann, vor allem nicht bei ganz, ganz vielen Menschen, die eben metabolisch gar nicht mehr so gesund ist, also wo der Stoffwechsel schon im Prinzip entgleist ist, wo es schon Themen gibt, Probleme wie Insulinresistenz, Schilddrüsenthemen, Entzündung und so weiter. Und man da eben nicht mehr mit diesem einfachen Prinzip arbeiten kann, sondern ein bisschen tiefer schauen muss und wir da den Körper eben ganzheitlich als System auch verstehen müssen. Also das Thema ist wirklich ein Herzensthema und ich freue mich, euch diese Inhalte hier heute zugänglich machen zu können. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr ja uns da unterstützen möchtet, die Reichweite, die Sichtbarkeit unterstützen möchtet, dann hilft es uns wirklich super, super enorm, wenn ihr den Podcast abonniert, also ja, und wenn ihr auch auf das Glöckchen bei eurem Podcast-Anbieter klickt, dass ihr da auch immer über die neuesten Folgen informiert werdet. Und wenn ihr natürlich Zeit habt, was auch eine Riesenhilfe ist, ist eine Bewertung zu hinterlassen, weil in der Regel bewerten ja meistens immer die Leute, die irgendwie, weiß ich nicht ganz happy sind immer mit den Inhalten. Wenn euch der Podcast aber gefällt, dann ist es auch eine Riesenhilfe, wenn ihr uns das zeigt über eine Bewertung. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ohne euch wird es den Podcast sowieso nicht geben. Von daher wünsche ich euch jetzt so erstmal ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ich glaube, eigentlich ist das echt heute voll das richtig coole und spannende Thema und was wahnsinnig oft richtig falsch verstanden wird und auch so vorherrschend in dieser ganzen Diät- und Abnehmindustrie ist. Also ich poste ja dazu auch regelmäßig immer wieder mal so Inhalte, auch auf Instagram, und immer wieder habe ich Diskussionen mit so Fitness-Influencern, die mir immer wieder erzählen wollen, nee, aber es gilt nur das Kalorienprinzip, es gilt nur das Kalorienprinzip. Und also deswegen hoffe ich, euch das heute Abend mal so alles zu erklären zu können, dass ihr das dann zumindest wisst. Das heißt, wenn ihr in die Diskussion kommt mit irgendwem, der euch erzählen will, es zählen einfach nur die Kalorien, dass ihr dann sagen könnt, wie es wirklich ist. Natürlich spielen die Kalorien Rolle, aber eben nicht nur die Kalorien. So funktioniert es einfach nicht auf Dauer, beziehungsweise so kommen wir halt auch ganz schnell zum Jojo-Effekt, ne? Das, was ganz viele von euch ja schon wahrscheinlich oder wir alle erlebt haben. So, jetzt gucken wir uns aber mal das Thema an. Und zwar, warum unser Körper denn immer wieder Gewicht zurückfordert. Letztlich reguliert ja unser Körper das Gewicht, indem er im Prinzip permanent über den Hypothalamus in unserem Gehirn überwacht, okay, wie viel Energie haben wir verfügbar, wie ist so unser Hormonstatus, wie hoch sind meine Schilddrüsenhormone zum Beispiel, wie hoch ist mein Cortisolspiegel, also wie hoch ist auch mein Stresslevel. Und wenn wir Gewicht verlieren, dann ist das für den Körper erstmal eine Abweichung vom biologischen Setpoint, woran er sich vielleicht auch gewöhnt hat, wo er sich sicher fühlt, wo er sich wohlfühlt. Und was macht der Körper dann als erstes? Der geht erstmal in eine Gegenregulation. Also der ist damit nicht einverstanden, die wertvoll aufgebauten Fettreserven, mit denen wir uns ja auch eigentlich erstmal so ganz gut wohlfühlen und die ja für Notzeiten aufgebaut sind, erstmal abgeben. Das bedeutet, der Körper fängt an, Energie zu sparen und fordert gleichzeitig auch Nachschub. So, das ist erstmal das Grundprinzip. Und eine super wichtige Frage ist ja, ob uns unser Körper an diesem Punkt sabotieren will oder ob er uns schützen will. Und grundsätzlich ist es so, und das ist, finde ich, gilt für alles, für jedes Symptom, was der Körper uns schickt, finde ich, ist super wichtig, dass alles, was der Körper macht, erstmal für uns ist. Das hat einen Grund, warum der sich verhält, wie er verhält und warum er eben diese Fettreserven nicht abgeben möchte. Und das gucken wir uns jetzt erstmal genauer an und dann gucken wir uns natürlich an, wie wir es denn schaffen können, dass das funktioniert. Also, was passiert typischerweise nach einer Diät? Was man messen kann, ist, wenn ich so in diese typische, aus so einer typischen Diät komme, bleiben monatelang meine Hungerhormone erhöht. Das bedeutet, mein Leptin, mein Sättigungshormon, ist dauerhaft erniedrigt und Ghrelin ist dauerhaft erhöht. Es gab mal so diese Biggest Loser-Studie, so eine große Studie oder mehrere Studien, und da wurde das tatsächlich gemessen. Und auch der Grundumsatz bleibt reduziert. Auch zum Beispiel die Schilddrüse T3 ist oft was, also was runterreguliert wird. Warum? T3, unser Schilddrüsenhormon T3, ist das Gaspedal in unserem Stoffwechsel. Wenn der Körper da drauf drückt, dass T3 hochfährt, dann geht der auf Gas, dann will der in Energieverbrennung gehen, dann fährt der Grundumsatz hoch. Aber was macht er, wenn er in der Diät ist? Dann fährt er das natürlich runter. Das heißt, auch das T3 fällt zum Beispiel ab und das ist messbar. Und dann passiert etwas, dass der Körper sich eben anpasst. Und ich sehe ganz viele Frauen, die zu uns kommen, die sich immer weiter runterhungern und aber nichts mehr passiert. Also die dann zu uns kommen, die dann sagen, ja, ich esse seit Jahren nichts mehr, nur noch abends irgendwie ein bisschen was. Und die dann wirklich auf, keine Ahnung, auf 800 Kalorien oder so und da sich der Körper wirklich dran gewöhnt hat und einfach dann nichts mehr funktioniert, ne? Weil dann hat der Körper sich quasi darauf eingeschossen. Und ich glaube, das kennen ziemlich viele, ne? Also dieses Gefühl, boah, ich mache doch schon total viel und mache immer wieder und der Körper macht irgendwie überhaupt nicht mit mehr. Und der große Punkt ist ja, der Körper will ja überhaupt nicht schlank sein, der will vor allen Dingen sicher sein. Und rein von der Evolutionsbiologie ist Gewicht verlieren, war das erstmal früher immer lebensgefährlich. Also schlank zu sein ist natürlich überhaupt kein Überlebensvorteil, sondern ein Überlebensvorteil für den Körper sind Fettreserven. Die geben Sicherheit. Und wenn wir jetzt den Körper natürlich in eine Diät schicken, dann kann der das nicht von einer Hungersnot unterscheiden. Das kann der nicht unterscheiden. Das heißt, für den Körper signalisiert eine typische Diät erstmal einen Stress. Und Stress, dann wird Cortisol ausgeschüttet, ne? Meine Stressachse wird dysreguliert. Wenn ich erhöhtes Cortisol habe, habe ich erhöhtes Insulin. Das heißt, der Fettabbau wird blockiert. Das macht der Körper alles für uns. Weil früher, wenn wir in der Hungersnot waren, da war das natürlich super, super wertvoll. Das bedeutet, ich bin in der Diät, der Körper aktiviert Schutzprogramme. Der denkt, Scheiße, Hungersnot, Schutzprogramme werden aktiviert. Und was passiert oft dann in so Diäten, dass sich dann, das äußert sich dann in der inneren Unruhe, ich habe Gedankenkreisen um Essen, ich bin vielleicht gereizt. Das ist das oft, was wir merken. Und ich glaube, der Riesenhebel ist, dass wir rausgehen müssen aus so einem Kampfmodus und reinkommen müssen in so eine, wirklich den Körper in Sicherheit zu bringen. Ich finde total gut, ist so ein Bild. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Körper oder mein Stoffwechsel ist wie so ein Pferd. Ne? Und ich kann dieses Pferd reiten und kann, ich sag mal, mein Stoffwechsel läuft schneller, wenn das Pferd schneller läuft, könnt ihr euch so vorstellen. Und ich kann das Pferd natürlich peitschen. Ich kann natürlich auf dem Sattel sitzen und anfangen zu peitschen und das Pferd anzutreiben und es soll schneller laufen und schneller laufen und es läuft, 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 läuft. Aber irgendwann macht es dicht. Dann fängt es an zu streiken, dann stoppt es, dann geht gar nichts mehr. Dann ist komplette Blockade. Was kann ich jetzt alternativ machen, wie ich langfristig schaffe, dass mein Pferd schnell läuft? Indem ich zum Beispiel mal absteige, mal gucken, was es braucht. Vielleicht muss es ja mal was essen, vielleicht braucht es mal Ruhe, vielleicht bringe ich das mal zurück in den Stall und fange es mal an, ein bisschen wieder aufzupäppeln, aufzubauen. Gut zuzureden. Und dann, wenn wir da in diese Sicherheit gehen, in diese Fürsorge, dann läuft mein Pferd vielleicht auf Dauer schneller, ohne dass ich permanent im Kampf und triezen muss, wo es irgendwann blockiert. Total spannend finde ich, ist auch noch mal, wenn wir mal in die Natur gucken, was in der Natur eigentlich passiert, weil wir gucken uns ja immer den Körper an, aber wir sind ja Natur. Unser Körper ist ja ein ganz altes Modell. Und auch in der Natur ist auch heute noch Übergewicht ja kein Fehler in irgendeiner Form, sondern sogar funktional und geplant. Denn wenn wir uns die Tierwelt angucken, dann kriegen die Tiere zum Beispiel über die ganze Winterperiode sehr wenig Nahrung. Das bedeutet, die müssen sich über den Sommer ausreichend Fettreserven anfuttern und haben damit einen Überlebensschutz über den Winter. Das bedeutet hier auch, die Natur bewertet das Gewicht überhaupt nicht ästhetisch, sondern wirklich rein funktional. Und in der Natur wird einfach geplant mit Nahrungsknappheit, mit Kälte, mit langen Hungerphasen. Wenn zum Beispiel so ein Bär, der dann in den Winterschlaf geht, stellt euch das mal vor, so ein Winterschlaf. Wie viele Wochen, Monate der kaum Nahrung zu sich nimmt, aber dann eben mit diesen Fettreserven gut zurechtkommt, ne? Und total spannend ist hier Fructose, weil Fructose, also der Zucker, der vor allem in Früchten auch ist, aber auch unser Haushaltszucker besteht auch aus 50% Fructose tatsächlich. Evolutionär wurde Fructose als Speichersignal benutzt. Das bedeutet, kurz vor dem Winter, also Ende des Sommers, da sind die reifen Früchte, die besonders viel Fructose haben. Und die fördern, Fructose wird ja nur in der Leber verstoffwechselt im Prinzip und es fördert Fettaufbau und Energiespeicherung. Das ist ein Signal und das ist biologisch genau so gedacht. Das soll so funktionieren. Das bedeutet, diese Fructose ist wirklich genutzt als Werkzeug. Und da bedeutet eben dieses Übergewicht, Sicherheit, Reserve, Überlebensvorteil. Und diese Logik funktioniert bis heute. Und wenn wir aber jetzt es auf unseren Körper übertragen, dann lebt unser Körper nach dieser Naturlogik, aber unsere Umwelt hat sich total verändert, weil wir essen zum Beispiel total viel Fructose, nicht nur Ende des Sommers, so wie das früher mal war, sondern das ganze Jahr durch. Aber es kommt niemals diese Reduktion auf einmal, niemals diese Knappheit, sondern wir sind permanent nur in diesem Speichermodus. Und da entsteht im Prinzip das Problem. Und was ein riesen, riesen, riesen Denkfehler ist, dass diese klassischen Kalorienmodelle von einer einfachen Rechnung ausgehen. Kalorien rein, Kalorien raus und das ist dann mein Gewicht. Aber, und das ist immer das Bild, was ich total gerne nutze, unser Körper ist doch kein Siphon. Das ist doch nicht wie so ein Fallrohr oben, was ich reinwerfe, fällt unten wieder raus, sondern da passiert doch etwas. Alles, was ich zu mir nehme, da passiert etwas. Und was mein Körper davon verbraucht, was ich zu mir nehme, das hat damit zu tun, wie hoch generell mein Grundumsatz überhaupt ist. Zum Beispiel durch meine Muskulatur oder auch durch meine Stoffwechselaktivität, durch meine Schilddrüsenfunktion zum Beispiel. Hängt damit ab, wie mein Hunger zum Beispiel ist, wie meine Alltagsbewegung ist, wie meine Wärmeproduktion ist, ja, wie ich zum Beispiel lebe, in was für einer Temperatur auch tatsächlich, wie meine Hormone sind. Und all das ist ja variabel. Deswegen kann die gleiche Kalorienzufuhr bei verschiedenen Menschen zu total unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und was ich auch total ein super Beispiel ist, es wird ja oft dann gesagt, es ist egal, auch bei so Punkterechnungsmodellen, ja? Sag jetzt mal Weight Watchers oder so, wo es wirklich nur darum geht, ich kann bestimmte Punkte essen. Das ist ja nichts anderes als eine Kalorienlogik am Ende. Und es ist ja, in dieser Kalorienlogik ist es erstmal grundsätzlich eigentlich egal, was man isst, weil es heißt einfach nur, ich gebe dem Körper eine bestimmte Energie und entweder verbraucht er die oder nicht. Und wenn er sie nicht verbraucht, dann lagert er sie ein in Fett. So. Aber ich kann 1500 Kalorien Gummibärchen am Tag essen oder 1500 Kalorien in einer vollwertigen Mahlzeit. In meinem Körper passiert etwas völlig anderes. Etwas ganz anderes. Also wenn ich Gummibärchen esse, dann überschütte ich erstmal den Körper mit reinem Zucker. So, dann habe ich erstmal Blutzuckeranstiege, Blutzuckerabfall, bin schon den ganzen Tag in der Blutzuckerachterbahn. Zum Beispiel. Gummibärchen liefern dem Körper nichts an Nährstoffen, um irgendwie zu funktionieren. Der Körper ist den ganzen Tag in einem Mangel, weil das Gehirn die ganze Zeit schreit, wo sind meine Proteine? Ohne Proteine kann ich nicht überleben. Das Mikrobiom geht auf Dauer kaputt, weil wir haben keine Ballaststoffe, wir haben keine guten Fette. Also mein Darm fängt an, komplett zu rebellieren, Entzündungen zu entwickeln und so weiter. Es kann mir doch keiner erzählen, dass einfach nur die reine Kalorienlogik irgendeinen Sinn macht. Es passiert doch was ganz anderes, wenn ich eine vollwertige Mahlzeit esse, wo ich Proteine dabei habe, wo ich vollwertige Kohlenhydrate dabei habe, wo ich Gemüse dabei habe, was nährstoffdicht ist, wo ich den Blutzucker vielleicht stabil halte, wo ich mein Mikrobiom füttere, wo ich Muskelaufbau unterstütze, wo ich meinem Körper, meinem Gehirn signalisiere, alles ist da, alles ist in Ordnung. Das ist doch etwas, es ist doch etwas ganz anderes. Das bedeutet, natürlich ist ein Kaloriendefizit irgend notwendig, ja? Ohne ein Defizit kann ich am Ende nicht abnehmen, aber gleichzeitig reagiert der Körper auf ein Defizit immer mit Lärm. Der merkt sich, oh, mein Energieverbrauch sinkt. Dann muss ich meinen Hunger steigern. Und je länger dieses Defizit anhält, desto stärker wird diese Gegenregulation. Das heißt, ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt nur mit einem Kaloriendefizit arbeite, dann startet erstmal eine Abnahme. Aber das kann nicht gehalten werden. Und letztlich, jede Form von so klassischer Diät, ob es Fasten oder auch die Abnehmspritze ist, wirkt erstmal über so ein Kaloriendefizit, so ein typisches. Aber das ist eben nicht ausreichend, weil wenn wir nicht insgesamt den Körper stabilisieren über dieses Defizit hinaus, dann ist es eine Einbahnstraße. Dann funktioniert das nicht. Ne? Also deswegen auch den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwie Proteinshakes zu trinken. Ja, dann habe ich schon mal Protein, aber mir fehlen ja so viele andere Sachen auch. Ne? Also eine Mono-Diät macht nie, also Mono im Sinne von irgendwo eine Einseitigkeit macht sowieso nie Sinn. Man sieht ja auch ganz oft in typischen Diäten, das wurde auch ganz oft schon gemessen, ja, dass einfach Nährstoffe abfallen. Zum Beispiel im Eisen, Ferritin wurde ganz oft gemessen, B12, Vitamin D. Was passiert da draus, wenn ich Nährstoffmängel entwickle? Ich habe natürlich eine geringere Enzymaktivität. Ich habe natürlich einen langsameren Stoffwechsel. Ich habe natürlich eine reduzierte Belastbarkeit. Und ja, ich kann dadurch erstmal kurzfristig auf jeden Fall eine Gewichtsabnahme erzielen, aber halten kann ich die nicht und stabilisieren schon mal gar nicht. Also hier ist das nochmal so ein bisschen übersichtlich zusammengefasst. Also diese Auswirkung von so einem dauerhaften Kaloriendefizit. Grundsätzlich passt der Körper eben seinen Grundumsatz an. Das nennt man adaptive Thermogenese. Das ist quasi dieser Schutzmechanismus, dass der Körper da spart. Ich habe Muskelabbau, weil der Körper geht erstmal, der braucht ja auch dann diese Aminosäuren, der geht an die Muskulatur. Gerade wenn ich wie in einer typischen Diät nicht ausreichend Proteine hinzufüge. Meine Hungerhormone gehen hoch, weil der Körper mich quasi dazu bringen will, geh auf Suche, geh auf Essenssuche, such dir was, am besten auch was Hochkalorisches. Und ich speichere natürlich, habe eine Fettrückspeicherung, weil in dem Energiemangel, unser Körper ist ja super, mega, super intelligent, speichert ja vermehrt Fett, eben effizienter sogar. Und was wir ganz oft auch sehen im Blut, ist, dass zum Beispiel ein Kreatininwert, also gerade was Richtung Muskulatur geht, dass der sinkt, mein T3 eben, das Gaspedal sinkt. Genau, und das IGF-1 tatsächlich auch, also das insulinähnliche Wachstumshormon kann man auch sagen, was auch total wichtig für alles im Körper an Reparatur, an allem ist. Das heißt, ganz oft ist es dann eben auch so, dass wir uns während solchen Diäten weniger kraftvoll fühlen, uns kälter oft ist, oft in der Erschöpfung mehr landen. Und auch jetzt, um noch mal etwas da auch in dem Zusammenhang zur Abnehmspritze zu sagen, also GLP-1-Analoga sind das ja, die wirken primär über die Appetitregulation. Das ist ja der Hauptpunkt. Die senken den Hunger und erhöhen die Sättigung, wodurch automatisch weniger gegessen wird. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich gut. Deswegen die Abnehmspritze ist jetzt nicht grundsätzlich zu verteufeln. Was ich ein Riesenproblem finde, wie sie verschrieben wird. Dass sie einfach von den Ärzten aufgeschrieben wird, ohne irgendeine Begleitung, ohne, ne, also. Gerade bei hohen Adipositas-Fällen ist das natürlich, wo auch so Food Noise und sowas eine große Rolle spielt. Also dieses permanente Gedankenkreisen um Essen, da kann das auf jeden Fall eine Hilfe sein, ne? Aber in den wenigsten Fällen wird es halt richtig umgesetzt. In den allerwenigsten. Und letztlich geht es eben, GLP-1 selbst verbrennt kein Fett. Das entsteht eben nur indirekt dadurch, dass wir einfach weniger essen. Und wenn ich sehe im Umfeld, wie die Leute oft weniger essen, also die haben vorher irgendwie Chips und Cola zu sich genommen, regelmäßig und dann immer noch nur einfach weniger. So, das heißt, Nährstoffmängel, die wahrscheinlich schon vorher einfach super stark ausgeprägt waren aufgrund der Ernährung, werden jetzt noch stärker, weil einfach noch weniger von dem Mist, sage ich mal, gegessen wird, ja? Und gleichzeitig passt sich natürlich auch hier der Körper an, wenn wir das einfach so machen. Und es ist ja ganz oft so, die Menschen nehmen dann zum Beispiel unter Abnehmen Spritze durch weniger Essen, so wie das auch bei einem Kaloriendefizit erstmal natürlich einfach so ist, nehmen die ab, ja, und dann gewöhnt sich aber über die adaptive Thermogenese der Körper eben an diese Kalorienzufuhr. Das heißt, wir kommen in eine Stabilisation. Das heißt, nach den 5, 10, 20, 30 Kilo, die wir vielleicht mit der Abnehmspritze je nach Ausgangsgewicht abnehmen können, dann stabilisiert sich der Körper da drauf und dann geht die Abnahme nicht weiter. Und dann muss aber die Abnehmspritze ja weiter genommen werden, weil in dem Moment, wo ich die absetze, ist ja alles wie vorher. Der Hunger kehrt zurück und sofort, das zeigen ja alle Studien, wird dann wieder zugenommen. Es sei denn, man würde es wirklich irgendwie begleitend dann richtig machen, ne? Aber das machen halt, wie gesagt, die wenigsten. Und das große Problem ist ja, also dann irgendwie drei, dann wird ja nochmal die Dosierung angepasst, 300 bis 500 € im Monat zu zahlen. Wenn man erstmal Abnehmerfolge hat, ist ja schön, aber wenn man dann halt keine Abnehmerfolge mehr hat, sondern dann mit seinen 10 Kilo oder 15 Kilo oder was hängen bleibt und nichts mehr passiert, aber man dauerhaft monatlich das Geld bezahlt, ist dann ja auch, also total scheiße, mal abgesehen davon, dass es ein Medikament ist, wir keine Langzeitstudien haben, bla bla, ne? Aber genau, aber letztlich ist das, worüber primär, sage ich mal, die Abnehmspritze wirkt. Das heißt, die hilft beim weniger Essen, aber die übernimmt nicht die Arbeit des Stoffwechsels. So. Und jetzt ist ja die Frage, was können wir machen? Was können wir machen, dass wir eben keinen Jojo-Effekt haben, sondern dass wir da in eine Stabilisierung gehen können? Und da ist genau das, was ich eben auch gemeint habe, quasi mit diesem Bild von dem Pferd. Vielleicht hat das dem einen oder anderen nochmal in der Anschaulichkeit geholfen. Es geht eben weg von diesem Peitschen und den Körper zwingen mit noch weniger Essen, weniger, weniger, weniger Essen, sondern hin, den Körper wirklich biologisch im Stoffwechsel gut zu unterstützen. Sondern nicht mehr, wie komme ich möglichst schnell in Defizit, sondern wie verhindere ich, dass mein Körper währenddessen abbaut. Zum Beispiel an Muskulatur, an Grundumsatz und so weiter. Jede nachhaltige Abnehmstrategie sollte dem Körper vor allem eins signalisieren, und zwar Sicherheit. Und ihn natürlich in diesen metabolischen, sage ich mal, Anpassungen, zum Beispiel den Grundumsatz runterzufahren, T3 runterzufahren und so weiter, da abzubremsen. Das heißt, die Frage ist nicht entweder oder, sondern es geht darum, ja, wir brauchen Kaloriendefizit, aber wir brauchen gleichzeitig auch eine ordentliche Stabilisierungsstrategie. Also im Alltag geht es nicht einfach darum, weniger zu essen, sondern gezielter zu essen, gezielter zu versorgen und parallel, es kommt dann ein bisschen später, auch gezielter zu reizen, zum Beispiel die Muskulatur oder in Muskelaufbau zum Beispiel zu gehen. So wichtig ist ohne Nährstoffe kein Stoffwechsel. Auch Energie entsteht enzymatisch. Das heißt, wenn ich in einem Mangel bin, bin ich immer im Sparmodus. Wir brauchen Enzyme und Vitamine und Mineralstoffe, dass der Stoffwechsel funktionieren kann. Das ist so der Volker, das sind ja nicht so meine Bilder, aber der Volker arbeitet ja immer mit Autobeispielen. Das ist, glaube ich, so ein Männerding. Aber ich finde, da ist es ganz gut, weil auch ohne Öl oder so, wie, es reicht nicht nur, Kraftstoff zu haben. Ohne Öl, ohne Kühlwasser, ohne, da läuft das ganze System nicht. Da kann ich überhaupt nicht fahren. Und wir brauchen Nährstoffe, zum Beispiel ohne B-Vitamine funktioniert unsere ganze Energieproduktion in Mitochondrien überhaupt nicht. Magnesium ist so wichtig, zum Beispiel für Insulinsensitivität. Ja? Wir brauchen Eisen, um überhaupt, ja, für unsere Schilddrüse ultra wichtig, für unsere Nebennieren super wichtig, aber auch für unsere Energie. Ja? Wie viele generell Frauen laufen mit einem Eisenmangel über Jahre rum, wundern sich, dass die Haare dünner werden, die Nägel brüchig, wenig Energie da ist. Gleichzeitig fährt natürlich die Schilddrüse runter, Energieproduktion fährt runter. Und dann machen wir noch zusätzlich eine Diät, eine klassische, wo wir noch mehr in Mangel gehen. Weil das ist eben das Problem, dass es häufig halt nährstoffarm ist. Genau, ich habe euch mal hier einfach mal, weil manchmal hilft, ist es beispielhaft mal richtig zu sehen. Das ist super medizinisch, ja, also lasst euch nicht zu sehr verwirren, aber das ist die Atmungskette. Ihr seht hier am Ende geht es um die ATP-Produktion. ATP ist quasi die Energie, die unser Körper produziert. Und das ist quasi, ja, die Atmungskette, was in unseren Mitochondrien passiert. Und dass wir überhaupt Energie produzieren können. Und das ist natürlich super wichtig für Grundumsatz für alles. Und hier seht ihr mal, was wir dafür alles brauchen. Ja, das sind hier B-Vitamine. Hier explizit B6, Coenzym Q10, Kupfer, Vitamin C, Magnesium. Wenn diese Sachen nicht da sind, weil ich in einer Dauerdiät bin, in einer Monoernährung, in einer schlechten Ernährung, wenn ich nährstoffarme Lebensmittel esse, wie soll das funktionieren? Und jetzt gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, dass unsere Nährstoffzufuhr in den letzten 100 Jahren so massiv gesunken ist. Also es gibt so Studien, die verglichen haben, eine Tomate oder eine Gurke oder Brokkoli von 1900, weiß nicht, 40, von 1960 über 1980 bis 2010. Das sind teilweise -87% der Nährstoffe. Das ist so krass. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich die Gurke früher von der Oma aus dem Garten gegessen habe, die die selber angebaut hat. Oder ob ich eine Gurke im Supermarkt kaufe, die in Zuchthäusern mit Pestiziden, mit Wachstums-, also mit Düngern, mit, ne, das ist so ein Riesenunterschied. Und was passiert gleichzeitig in unserer Umwelt? Die Belastung, die wir haben, ist ja viel höher. Viel höher. Guckt euch die Luftverschmutzung an, guckt euch die Informationsflut an, guckt euch die Blaulichtbelastung an, dieser Stress, ja, den die Menschen haben. Das heißt, eigentlich bräuchten wir viel mehr Nährstoffe, haben aber über die Nahrung viel weniger. Und jetzt kommen noch so Diäten obendrauf. Nur, was ich euch sagen will, dieses Nährstoffthema ist wirklich super, super wichtig. Deswegen legen wir euch auch immer ans Herz, wenn ihr Blutwerte habt und so, bringt sie mit und wir gucken uns die an. Und es, also ganz ehrlich, wenn da Mängel sind, das kriegt man über die Ernährung nicht hin, so die aufzufüllen. Ja, da muss man die erstmal mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Mikronährstoffen wirklich auffüllen. Vielen geht es dann auch schnell erstmal viel besser. Und dann, wenn man dann die Ernährung angepasst hat und wirklich, sage ich mal, für sich auch sagen kann, okay, meine Ernährung ist jetzt so gut, dass ich darüber wirklich meine Nährstoffversorgung gut abdecken kann, dann kann man ja auch Nahrungsergänzungsmittel wieder absetzen, wenn man im Blut sieht, man ist gut aufgestellt. Aber ganz ehrlich, den wenigsten gelingt es, weil dafür muss man echt zum Beispiel sehr viel Gemüse essen. Ne? Proteine ist noch, da sind dann viele so drin, aber auch schon alleine die Gemüsezufuhr ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Also ich würde mal sagen, gut, Omega-3 sagen wir euch ja sowieso immer, gerade EPA, DHA, also Algenöl. Immer Vitamin D, immer Magnesium, immer, weil das ist einfach auch so überall schlüsselmäßig drin. Und ich würde tatsächlich auch gerade für den Stoffwechsel und so eigentlich auch immer ein B, einen guten B-Komplex sagen. Kommt man eigentlich auch nicht drum rum. Dann, also neben diesen ganzen Enzymen und Nährstoffen, sind natürlich Proteine super, super wichtig, weil wenn wir einen Proteinmangel haben, dann wird an die Muskeln gegangen, weil der Körper braucht Proteine. Proteine, Proteos, das erste, das wichtigste für den Körper, der braucht für alle Regenerations-Reparaturprozesse Proteine. Das ist ein Baustoff für den Körper. Und ohne Proteine schrumpft mein Motor. Das heißt, diese Proteinzufuhr ist extrem wichtig, um die Muskulatur zu erhalten und gleichzeitig natürlich auch als Sättigung natürlich. Außerdem stabilisiert nochmal Proteine, stabilisieren den Blutzucker. Von daher, ich meine, das kriegt ihr ja eh bei uns mit. Immer gucken, wo kann ich ausreichend Proteine hinzufügen. Genau. Und es muss auch nicht immer zwingend mit Proteinshake sein. Also man kriegt es auch über normale Ernährung gut hin. Wenn man jetzt mit sehr hohem Übergewicht reingeht oder mit einem sehr hohen Ausgangsgewicht, dann ist es tatsächlich in einer aktiven Abnehmphase schwierig. Dann, oder auch wenn man sich, ich sag mal, vegan ist eh super schwierig, aber auch vegetarisch ist eine sehr große Herausforderung dann. Kommt man kaum um einen Proteinshake rum. Aber auf Dauer und gerade beim Normalgewicht ist es echt gut, wirklich sehr gut zu schaffen, auch über normale Lebensmittel. Was ich auch spannend nochmal finde, es gab mal so eine Studie, wo es zwei Studiengruppen gab. Und die haben, da haben die, also dieses Studiendesign war, es gab ein großes Buffet, so All-You-Can-Eat-Buffet. Und die eine Studiengruppe hatte ein Buffet, was primär aus Kohlenhydratquellen, sage ich mal, Kartoffeln und Nudeln und also diese Reis und alles diese Sachen gab. Und das andere Buffet war primär mit Proteinquellen. Da war überall ein bisschen Gemüse dabei, aber ich sag mal als Fokus. Und die Menschen wussten natürlich nicht, worum es geht. Das ist ja immer bei so Studien. Und die haben einfach ganz normal gegessen. Die haben ganz normal einen schönen Abend verbracht. So ein richtiges Fest haben die da gemacht und haben einfach gegessen und konsumiert. Ich kann euch nicht mehr die Zahl sagen genau, aber die haben die Menschen an dem Buffet mit Kohlenhydraten haben so viel mehr Kalorien zugeführt, so viel mehr gegessen. Und die Erklärung war primär von den Autoren, dass sie gesagt haben oder das erklärt haben über das Signal aus dem Gehirn, weil unser Gehirn tatsächlich wirklich in jeder Mahlzeit über Rezeptoren misst, wie die Proteinzufuhr ist. Und wenn die Proteinzufuhr ausreichend ist, dann gibt der Körper auch ein Signal, okay, ne, ich habe meine Proteine, ich bin sicher, ich bin gut versorgt. Du kannst jetzt auch satt sein. So, wenn du jetzt primär Kohlenhydrate isst, dann wartet das Gehirn quasi vergeblich auf dieses Signal. Und dann isst man natürlich viel, viel mehr. Also Proteine sind echt sehr, sehr wichtig. Natürlich auch für unsere Muskulatur, weil unsere Muskeln sind sowohl der größte Energieverbraucher, sowohl in Bewegung als auch in Ruhe, als auch der größte Energiespeicher. Warum ist das wichtig? Der Energieverbraucher, einfach je mehr Muskulatur ich habe, desto höher ist unser Grundumsatz. Jeden Schritt, den ich tue, jeden einzelnen Schritt, den ich gehe, der verbrennt mehr Kalorien, je mehr Muskulatur ich habe, weil einfach mehr Muskulatur betätigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Schritte jeden Tag gehe, wenn ich vorher Muskulatur aufgebaut habe oder parallel, dann sind diese 10.000 Schritte, verbrenne ich deutlich mehr Kalorien mit als vorher. Einfach durch mehr Muskulatur. Und gleichzeitig ist die Muskulatur über die Glykogenspeicher natürlich ein super Energiespeicher. Und warum ist das wichtig? Weil wenn ich dann Kohlenhydrate esse, dann kann diese Glucose aus den Kohlenhydraten auch gespeichert werden und ist quasi aus dem System weg. Das heißt, mein Blutzucker sinkt ganz schnell wieder. Ich habe keinen krassen Insulinanstieg. Ich habe keinen blockierten Fettabbau. Ich habe keine Entwicklung von einer Fettleber. Das heißt, auch da, je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr Parkplätze habe ich quasi für Kohlenhydrate. Das heißt, nochmal wirklich, wir sagen immer nicht in der aktiven Abnehmphase, weil das einfach viel ist für das System, ja? Also, wenn man gerade sich das vornimmt, jetzt, ne, mit dem Essen, letztlich ein Sixpack wird in der Küche gemacht, ne? Der vielleicht schon mal gehört, den Spruch, ist erstmal die Ernährung super wichtig. Aber es ist auch total überfordernd, gleichzeitig in Muskelaufbau zu gehen. Das heißt, wir sagen immer in der intensiven Abnehmphase, konzentriert euch auf die Ernährung und dann kann man im Weiteren dann wirklich total gut und es ist super wichtig, in Muskelaufbau zu gehen, ne? Auch dieses Muskelgewebe ist ja hormonell aktiv, das schüttet Myokine aus. Und das steigert zum Beispiel die Insulinsensitivität, dass unsere Zellen insgesamt besser auf Insulin reagieren, mehr Zucker aufnehmen können und einfach mehr Energie da ist. Und das ist ja dann so ein positiver, ich sag mal, ein positiver Kreislauf, dass wenn ich wieder mehr Energie habe, hab ich auch wieder mehr Energie, besser für mich zu sorgen, mich wieder mehr zu bewegen, besser für mich zu kochen zum Beispiel und so weiter. Ne? Auch zum Beispiel gegen Entzündungen generell. Also Muskulatur ist ultra, ultra wichtig. Dann, was auch super wichtig ist, um langfristig abnehmen zu können, um stabil, quasi da stabil zu sein, ist einen guten, also dass der Darm gut aufgestellt ist. Ne? Weil wenn ich einen stabilen Stoffwechsel haben will, der gut funktioniert, dann muss ich natürlich, dann kann ich nicht nur Nahrung essen, aufnehmen, sondern die muss natürlich auch aufgenommen werden. Und wenn mein Darm nicht in Ordnung ist, dann habe ich ein Problem in der Nährstoffaufnahme. Und dann kommt zum Beispiel die Atmungskette, die ich euch eben gezeigt habe, wo die B-Vitamine, wo Vitamin C, wo das alles gebraucht wird, kommt dann da nicht an. Weil der Darm vielleicht irgendwie gestört ist. Ne? Und dann habe ich in der Folge ein totales Problem. Ne? Viele haben auch einfach über Jahre aufgebaut, ein chronisches, stilles Darm, also Entzündungsgeschehen quasi im Darm. Das erhöht natürlich unser Stresslevel, blockiert den Fettabbau. Dann haben wir noch unser Mikrobiom, also die Bakterienvielfalt im Darm. Und da ist es auch super wichtig, dass das divers, sage ich mal, aufgestellt ist. Weil das entscheidet auch darüber, wie gut werden Nährstoffe aufgenommen, wie stark laufen Entzündungen im Körper ab, was entwickelt sich in der Folge und auch was. Ich sag mal, womit ja GLP-1-Analoge arbeiten, also die Abnehmspritze, ist mit einem Hormon, was auch im Darm natürlich gebildet wird. Das bedeutet, auch eine Darmgesundheit ist super wichtig für eine natürliche, gute GLP-1-Ausschüttung. Und wenn ich ne, und dann habe ich zum Beispiel auch eine stabilere Sättigung, alles das, was auch GLP-1 auch bewirkt, ne? Von daher, ein gesunder Darm ist wirklich keine Zusatzmaßnahme, sondern eine wirklich grundlegende Voraussetzung für Stoffwechselstabilität. Deswegen fragen wir euch auch regelmäßig, wie ist es so mit der Verdauung? Und meistens höre ich immer gut. Gut. Das ist so wie, wie hast du geschlafen? Gut. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich meinen Sohn frage, wie es in der Schule war. Gut. Kennt ihr da? Ich weiß nicht, die Kinder haben oder vielleicht Jungs haben, die auch nichts erzählen. Also das heißt, das sagt mir gar nichts. Also wenn der mir sagt, gut, dann weiß ich nichts. Und so ist das auch ein bisschen mit der Verdauung. Also manchmal muss man dann noch mal so ein bisschen nachfragen. Also zum Beispiel, man sollte schon jeden Tag auf Toilette gehen können. Blähungen sind, das ist nicht normal. Auch tatsächlich der Geruch, wenn das so faulig riecht, dann merkt man, da ist zum Beispiel ein Problem mit der Verstoffwechselung von Proteinen. Wenn ich Unverträglichkeiten habe, typische Sachen, Laktoseunverträglichkeit zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Thema im Darm ist, ist hoch. Das ist nicht so, oh, ich habe jetzt eine Laktoseunverträglichkeit, das wurde jetzt beim Allergologen irgendwie oder irgendwo festgestellt und jetzt kann ich nie wieder Laktose essen und muss das jetzt für immer von meinem Plan streichen. Das kann mal sein. Natürlich, es gibt auch echte Allergien, zum Beispiel eine Eiweißallergie, zum Beispiel Casein oder sowas. Das gibt es, aber das sind in der Regel. Das merkt man, ja. Dann isst man das, dann kriegt man dann schwillen die Atemwege zu oder man kriegt direkt ganz starke Ausschläge oder so direkt. Aber viele haben Unverträglichkeiten und das ist immer ein Zeichen, dass da im Darm was nicht stimmt. Histamin zum Beispiel, ja. So, genau, wenn man zum Beispiel nach, trinkt jetzt nicht so viel, aber vielleicht vorher, wenn man zum Beispiel nach Wein, Rotwein zum Beispiel so Flasches kriegt oder so, das ist oft auch so eine Histaminreaktion, so eine typische. Kann aber auch alles sein, ja. Immer wieder Nasennebenhöhlen-Themen ist ein Schleimhautthema. Und das ist auch immer Darmschleimhaut. Da muss man immer mit dran denken. Also das heißt, auch wenn ihr wirklich sowas habt, regelmäßig Nasennebenhöhlengeschichten, Unverträglichkeiten, immer wiederkehrende Infekte, Autoimmunerkrankungen, wenn ihr Hashimoto habt oder ne, eine Autoimmunerkrankung, auch sowas wie Rosazea oder so Hautgeschichten, ja, denkt immer an den Darm. Das heißt, das ist echt super wichtig und ja, da macht es dann wirklich Sinn, auch im Zweifel mal eine Darmanalyse wirklich zu machen, also über eine Stuhlprobe und da kann man wirklich alles total gut sehen. Und in manchen Fällen macht es eben keinen Sinn, einfach nur Probiotika zu nehmen. Ja, das macht manchmal die Lage auch noch schlimmer, je nachdem, was es ist. Genau. Also von daher ist das nicht immer der richtige Weg. Und Probiotika sind ja auch echt gute Sau teuer. Also da würde ich im Zweifel echt vorher erstmal in den Darm wirklich gucken, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht und dann ganz gezielt aufbauen. Und ich weiß nicht, ob ihr eine von den letzten Podcast-Folgen gehört habt, aber da war, ich glaube, vor Weihnachten war das. Genau, und da hat die Kundin erzählt, wirklich so krass, was durch den Darmaufbau bei der passiert ist, ne? Was da alles, also auch was Bluthochdruck und so angeht, ne? Der hat sich komplett reguliert, da ist nichts mehr von da. Und die hatte vorher Spitzen von über 200. Also, das ist, finde ich, ist eine Grundvoraussetzung tatsächlich. Und was eine andere super wichtige Steuerzentrale vom Stoffwechsel ist, ist unsere Leber. Also die Leber entscheidet über Blutzuckerregulation, wie Fett verarbeitet wird, wie Energie verfügbar ist. Und eine Fettleber ist kein Randproblem, sondern eine Fettleber ist ein massiver Stoffwechselstörer. Das ist ein massives Problem und es ist einfach ein Zeichen, dass dauerhaft zu viel Energie im System war. Natürlich auch, aber dann habe ich auch ein Riesenproblem zum Beispiel mit Insulinresistenz, mit erhöhtem Insulinspiegel. Das heißt, der Fettabbau ist blockiert. Das heißt, wenn auch nichts mehr geht, also Insulinresistenz und Fettleber geht immer einher. Was so ein richtig guter, sage ich mal, Detektor ist, ob ihr zu viel Energie zuführt, sind die Triglyceride im Blut. Das ist eigentlich der beste Fettlebermarker. Triglyceride. Die sind ja, also so die klassische Schulmedizin sagt irgendwie alles unter 150 wäre in Ordnung. Funktionell medizinisch sagt man so, unter 80 ist alles in Ordnung. Ich würde sagen so, also unter 100 solltet ihr auf jeden Fall sein. Wenn ihr da drüber seid, dann ist die Leber auf jeden Fall schon zum Teil verfettet. Und zum Beispiel die klassischen Leberwerte, ja, Gamma-GT, GGT, GOT, die habt ihr ja so, das sind so die klassischen Leberwerte, die sind super lange total stabil und in Ordnung. Da sieht man gar nichts. Also wenn die schlecht werden, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Also guckt euch vor allem die Triglyceride an und HOMA-Index, also nüchtern Insulin in Kombination mit nüchtern Glucose. Genau, also das ist eigentlich so das Wichtigste. Und natürlich, wenn ihr bei uns EDB-Analyse macht, da wird ja auch das Viszeralfett gemessen. Und wenn das erhöht ist, dann ist auch eigentlich immer natürlich die Fettleber, weil das mit das Erste ist. Ihr müsst euch auf jeden Fall vorstellen, dass immer überschüssiger Zucker in der Leber zu Fett umgewandelt wird. Alles, was nicht untergebracht werden kann, in der Muskulatur nicht untergebracht werden kann, weil zu wenig Parkplätze da sind, in den Zellen nicht untergebracht werden kann, weil ich vielleicht eine Insulinresistenz habe oder es einfach viel Zucker ist, dann wird es in der Leber umgewandelt in Fett und einmal wird es dann exportiert über Triglyceride. Das heißt, aha, hier sehen wir, wenn die zu hoch werden, dann haben wir hier einen erhöhten Export, der dann in viszeralem Fett abgelagert wird und gleichzeitig verfettet die Leber, weil es einfach eine Überlastung und einen Stau gibt. Also, was im Prinzip der Kern ist, Kalorien sind grundsätzlich ein Kaloriendefizit ist nicht falsch und ein Kaloriendefizit ist natürlich ein super wichtiges Werkzeug. Ja, wir können nicht, also wir nehmen zu, weil wir dauerhaft zu viel Energie zugeführt haben oder irgendwann mal und dann, wir müssen natürlich irgendwo die Energiezufuhr reduzieren, beziehungsweise auf der anderen Seite den Stoffwechsel wieder ans Laufen kriegen. Und das ist eigentlich die absolute Voraussetzung, dass der Stoffwechsel gut läuft. Das ist nämlich unsere Stabilität und das schaffen wir eben zum Beispiel jetzt bei uns und das ist so eben, wie wir arbeiten. Natürlich haben wir irgendwo ein Kaloriendefizit, wenn wir gut abnehmen wollen, aber keine Hungerphasen, keine Extreme, immer das Signal, ich bin gut versorgt. Gleichzeitig dem Körper Sicherheit geben durch regelmäßige Mahlzeiten, durch viel Proteine, durch gezielte Nährstoffversorgung, durch hochwertige Fette. Gute Fette, die der Körper gut verbauen kann und Stoffwechselprozesse natürlich stabilisieren über Darmgesundheit. Das ist ja sowieso, ich sag mal, Lebergesundheit, Leber entlasten, Entzündung senken, Hormonbalance fördern. Das machen wir alles. Das ist automatisch abgedeckt, sag ich mal, in dem Gesamtkonzept. Und wenn man da jetzt noch mal gezielter, sag ich mal, in den Darm, weil dann die Probleme, sag ich mal, unterschiedlich sein können, vorgehen müssen, dann ist das manchmal so. Aber grundsätzlich ist das erstmal das Grundprinzip, was sitzen muss. Genau. Und wenn euch jetzt das nächste Mal irgendein Fitness-Influencer sagt, es geht einfach nur um Kalorien, dann erklärt ihr das zum Beispiel mit den Gummibärchen und der Mahlzeit. Ich finde, das ist eigentlich ein total gutes Beispiel, was für jeden super erklärbar ist und verständlich ist.